herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich treffe mich hier jede Woche mit einer Frau, um mit ihr über ihre Beziehung zu ihrem Körper, ihrer Seele und sich selbst zu sprechen. Welche Mindfucks und Irrtümer sie bereits loslassen konnte und wie ihr aktueller Beziehungsstand zu sich selbst eigentlich gerade so ist. Ich bin Judith McKay, Gründerin von Body Love Coaching. Und ich begleite Frauen darin, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich habe heute das zweite Mal jemanden zu Gast, nämlich Claudia Awe. Hi Claudia.
Hallo.
Und Claudia war schon mal zu Gast vor, ich würde sagen, einem Dreivierteljahr vielleicht. Und es ist wirklich zu empfehlen, die erste Folge auf jeden Fall nochmal zu hören. Ich habe dich deswegen nochmal eingeladen, Claudia, weil ich die Geschichte, dass du in der Tagesklinik warst, super, super spannend finde und vor allen Dingen auch echt wichtig finde und aufklärend finde. Weil ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die sich nicht gut fühlen, die irgendwie verunsichert sind, die Angst davor haben, sich Hilfe zu suchen. Und ich weiß, dir ging es auch eine Zeit lang so. Und ich bin dir unendlich dankbar, dass du trotzdem sagst, du kommst heute hier zu mir in den Podcast und sprichst mit mir darüber. Hello Claudia, wie geht's dir jetzt gerade?
Mir geht's gut, auch also sehr motiviert, die Geschichte zu erzählen, weil ich glaube, wenn es schon einer Person hilft, dann ist es ja eine Person mehr, ne?
Ja. Ja. Gehen wir mal ein Stück zurück. Also wir haben uns kennengelernt vor anderthalb Jahren. Wir haben jetzt Ende April 2024 und wir beide haben uns kennengelernt im September 2022. Da war irgendwie aus meiner Sicht, so wie ich dich kennengelernt habe, irgendwie alles nett und schön. Und dann haben wir irgendwann angefangen, so ein bisschen intensivere Gespräche zu führen. Also wir waren nicht in Coach- und Coachy-Position, sondern quasi wie Kolleginnen in einer Masterclass. Und irgendwann sind wir uns doch näher gekommen und haben uns haben intensivere Gespräche geführt. Und dann hat sich gezeigt, alle, die jetzt bei YouTube zugucken, sehen, dass wir uns lustige Blicke zuwerfen. hat sich schon gezeigt, okay, da sind ein paar Themen in dir, dir geht es nicht immer so gut. Und das zeigt sich, also das erzählst du auch im ersten Podcast. Und dann haben wir uns gegenseitig gecoacht, du mich bei Instagram und ich dich so ein bisschen bei, wie kannst du dich eigentlich mit dir selbst besser fühlen. Und auch da hat sich dann irgendwann gezeigt, okay, das geht sehr, sehr tief und das ist gar nicht so easy, das in einem Coaching durchzugehen. Und auch da nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, es gibt eine Abgrenzung zwischen Coaching und Psychotherapie. Das ist wirklich, wirklich wichtig, dass Menschen das auch wissen und das auch einhalten. Also sowohl Coaches als auch ein Coachee, dass da eine Grenze ist. Also wenn es richtig um tiefe Themen geht, die auch dazu führen, dass man eben starke körperliche Symptome hat, dann ist ein Coaching vermutlich nicht mehr ausreichend. Und das war bei dir der Fall. Du hast dich körperlich ziemlich mies gefühlt. Und wenn du Lust hast, erzähl mal, wo du standst, bevor du in die Tagesklinik gekommen bist.
Genau, also es hatte ja im April angefangen. Da habe ich ja richtig krasse Panikattacken bekommen.
Mhm.
Auch so jeden Abend eigentlich.
Mhm.
Und dann auch immer so über mehrere Stunden. Und eigentlich hatte ich dann tagsüber schon immer, also es war, da ging es mir dann wieder gut, aber die Angst war halt da, heute Abend kommt es wieder, ne?
Mhm.
Und ich hatte das irgendwie immer, wenn ich das Kind ins Bett gebracht habe, ich mich nicht mehr bewegen konnte, nicht mehr ablenken konnte von meinem eigentlichen Druck, von meinen Problemen so, weil das war für mich ja immer so dieses Ventil, ne? Also wenn irgendwas passiert ist, ich weiß, wir haben uns kennengelernt, da hatte ich mir das Bein gebrochen.
Mhm.
Und ich habe halt gearbeitet, weil das so mein Ventil ist für, ich kann was machen, ich habe diese Selbstwirksamkeit, ne? Ich muss nicht an die Dinge denken. Und sobald ich dann halt abends im Bett lag bei meinem Sohn, hat es halt angefangen mit Panikattacken und ja, mit Übergeben, mit Durchfall, mit Herzrasen, mit ja, mit so wirklich Zuckungen. Also mir ging es richtig, richtig körperlich einfach richtig mies. So,
Mhm.
ne?
Mhm. Ja.
Und ich bin halt auch ja, immer irgendwann vor Erschöpfung eingeschlafen einfach. Genau, und ja, eigentlich war dann so ein bisschen die Diagnose Burnout, weil ich halt immer mich in die Arbeit geflüchtet habe, mir sehr großen Druck gemacht habe und wie in der Tagesklinik ja auch rauskam, durch das ADHS halt einfach wie zwei Gehirne habe, die halt wie eine Autobahn
Ratter.
sind, ne? Ja, ratter, ratter, ratter. Also du kennst es vielleicht von mir, dass ich ja auch, wenn ich Gespräche habe, dass ich die vorher schon 200 Mal durchgehe, mir jeden einzelnen Satz überlege, der kommen könnte, jede Situation. Und auch danach das alles analysiere, jedes Gespräch durchgehe und was hätte ich noch sagen können, was, ne? Ich dachte bis dahin auch, das wäre ganz normal, ist es
Klar.
aber anscheinend gar nicht so.
Ja. Ja.
Genau, und so ein bisschen hatte ich das ja auch vermutet mit dem ADHS, genau. Und nach dem Burnout habe ich mich halt sehr ausgeruht, war krankgeschrieben und dann kam so die Depression. Weil ich ja gar nicht mehr arbeiten konnte, musste ich mich halt mit den Themen beschäftigen, die ich jahrelang irgendwie weggedrückt habe. Genau, alles, was irgendwie traumatisch war in Kindheit, Jugend, Erwachsenenzeit. Also dazu gehört auch der Beinbruch, etliche Beziehungen, die gescheitert sind, ne? Und ich habe halt dann immer mich so in die Arbeit geflüchtet und ja.
Das war nicht mehr da plötzlich.
Die war dann einfach nicht mehr da. Und dann, immer wenn ich es versucht habe, auch zu arbeiten, wurde mir halt direkt wieder schlecht. Und wenn ich versucht habe, Termine zu planen, habe ich mir halt direkt wieder diesen Druck gemacht und ich konnte einfach nicht. So, ich musste halt hinsehen. Und ich war dann auch beim Arzt und habe dann auch gesagt, hier, heute ist Freitag, ich habe Angst, dass ich das Wochenende nicht überstehe. Und dann haben die mir auch als Backup einen Zettel für die Psychiatrie gegeben, also für die geschlossene, so, und haben gesagt, hier, wenn es gar nicht mehr geht, bitte, ne, hier haben Sie schon mal den Einweisungsschein, so, dann gehen Sie bitte hin, so. Habe aber gleichzeitig schon so Antidepressiva bekommen von meinem Hausarzt, genau, und habe dann insgesamt, ich glaube, 5 oder 6 Monate auf dem Platz in der Tagesklinik gewartet. Weil eigentlich dauert das so 8 Wochen, 8 bis 10 Wochen. Und dann habe ich nach 10 Wochen mal angerufen und dann haben die halt gesagt, so, Entschuldigung, wir haben Sie gar nicht auf der Warteliste. Und dann habe ich gesagt, okay, wäre gut, wenn Sie mich dann jetzt aufnehmen.
Oh no.
Und ich muss sagen, ich war noch in einem Zustand, wo es mir eigentlich recht gut ging. Also ich konnte noch. Ich hatte noch ein Mühe Selbstwirksamkeit, was ja viele in der Depression nicht mehr haben. Also ich bin morgens aufgestanden, habe das Kind fertig gemacht, ne, Schule etc. Ich bin dann zwar danach auch wieder ins Bett gegangen, aber ich konnte danach zum Beispiel auch, wusste, okay, Kind kommt jetzt von der Schule. Davor hatte ich immer ein bisschen Angst, aber bin dann auch mit ihm, keine Ahnung, Fußball spielen gegangen, habe draußen was gemacht und habe halt so gebetet, dass ich diesen Tag halt überstehe. Und genau, und am Anfang muss ich auch wirklich sagen, ich habe es nicht als Depression wahrgenommen. Also ganz, ganz lange nicht. Einfach nur als Antriebslosigkeit und nicht so als Depression. Und als ich dann beim Arzt saß und gesagt habe, so, irgendwie kann ich halt morgens nicht mehr aufstehen und dann liefen mir auch schon die Tränen übers Gesicht, da wusste ich, okay, es liegt daran. Genau. Und dann haben die mich angerufen. Und haben mir gesagt, ja, wir haben jetzt einen Platz für Sie in der Tagesklinik. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt bin ich erstmal im Urlaub. Und dann war ich ja in Basel und habe mein Handy verloren und habe bei der Tagesklinik angerufen und habe gesagt, so, übrigens, Leute, ich bin gerade nicht zu erreichen. Ah ja, wir wollten Sie gerade anrufen, am Montag können Sie kommen. Und das war irgendwie am Donnerstag.
Oi,
Und das war dann schon so, puh, jetzt geht's los. Und es war. War spannend.
Lass uns mal ein bisschen zurückgehen und ein bisschen sortieren. Also du warst jetzt April 23 und hast gemerkt, okay, ich habe diese krassen Panikattacken, irgendwas muss ich machen. Wann war der Schritt von, ich habe Panikattacken und ich gehe dann aber auch wirklich irgendwo hin und lass mir helfen? Wo bist du hingegangen? Und also ich muss jetzt nicht den Namen nennen, sondern zu was für einer Einrichtung bist du gegangen, und wo war der Schritt, dass du gesagt hast, okay, das kriege ich jetzt nicht mehr alleine hin?
Also ich bin tatsächlich erstmal zum Hypnose-Coach gegangen, zum Hypno-Coaching. gegen Panikattacken und habe da erstmal angefangen, tatsächlich einmal in der Woche diese Panikattacken zu bearbeiten, bevor ich glaube, bevor ich halt wirklich zum Arzt gegangen bin. Hat es echt eine Weile gedauert und ich habe mich dann auch erst, also ab April hatte ich halt wirklich täglich Panikattacken, ab Juni oder Juli erst krank schreiben lassen.
Was war der Grund, warum du vorher nicht zum Arzt gegangen bist? Kannst du das rückblickend sagen?
Ja, weil ich dachte, ich kriege es alleine hin. Also ich hatte ja auch schon depressive Episoden und so und da habe ich es dann auch immer alleine geschafft. So, ich kannte das ja, okay, irgendwann kommt Winter und so, aber ich habe das gemerkt, dass es irgendwie nicht besser wird. Also ich saß auch zu Hause und ich habe rausgeguckt und es waren irgendwie draußen 30 Grad und innerlich habe ich mich aber einfach kalt gefühlt. Also so eine richtige Kälte. So, ich saß wirklich im Hochsommer mit Decke und Wärmflasche da und mir ging es einfach nicht gut. Und normalerweise bin ich so, oh Gott, Sonne, ich muss raus, ich muss das nutzen. Wir müssen jetzt sofort irgendwas draußen machen. Und es war so, ja, okay, die Sonne scheint, mir scheißegal, ich möchte gar nicht raus. Also es war schon so, und bis ich das aber gemerkt habe, dass ich anders bin, das hat halt ganz lange gedauert.
Und war es so, dass Menschen um dich herum dich darauf angesprochen haben, gesagt haben, hey Claudia, ich habe den Eindruck, guck mal, da kommen die Ballons. Ich habe den Eindruck, du solltest dir mal professionelle Unterstützung holen. Oder war da
Ja.
eigentlich auch niemand, der, ja, und wie hast du das angenommen? Also war das schwierig für dich oder warst du froh darüber? Wie ging es dir damit?
Also meine Freundin Steffi hat das immer wieder erwähnt und hat gesagt, ja, und irgendwie, das klingt für mich nach Depression und so, in die du da gerade reinrutschst. Und ich dachte mir so, ach Quatsch, also nee, gar nicht. Ne, so. Dann kurz so überlegt, ja, hat sie vielleicht recht? Nee, hat sie nicht. So. Und mein Mann war dann auch so, der hat dann auch damals immer gesagt, ja, okay, also Chloe, ich mache mir langsam Sorgen. So. Aber tatsächlich bin ich halt ein Mensch, der ja immer strahlt und immer, also ich muss auch sagen, ich habe in der Tagesklinik super viel gelacht, bin wirklich ein Mensch, der gesagt hat, so, ich gehöre hier nicht hin, weil ich habe keine Probleme. So, ne? Und das ist halt trotzdem so, dass man mir das nie angemerkt hätte. So, also ich habe es auch nur ganz wenigen Menschen in der Schule erzählt und sowas. Und da war das auch so, wow, warst du? Also, ne, so, die meinten immer so krass Respekt, dass du es gemacht hast, aber hätte ich halt nie vermutet.
Und okay, du bist dann also zum Arzt gegangen und hast da ge gesagt, okay, ich kann nicht mehr. Dann, was wurde dann eingeleitet?
Ja, erstmal Krankschreibung. So, dann haben die halt geguckt, so Blutwerte, haben auch geguckt, ob ich schon für mich sorge. Aber das habe ich ja gemacht, ne? Also ich habe mich ja super lang damit beschäftigt und ich habe wirklich meditiert. Ich habe mich beim Fitnesscenter angemeldet, um Sport zu machen. Ich habe ja alles an sich gemacht, nur halt nicht meine Probleme gelöst.
Nicht anerkannt, dass da einfach was ist, wo du Hilfe brauchst.
Genau, also zum einen, dass man über alte Probleme reden muss und die halt verarbeiten muss, ne? Dass man Gefühle wirklich auch sehen muss, so. Und ja, auch, dass man aktuelle Probleme halt wirklich angehen muss, ne? Oder Konflikte lösen muss. Und ja, dann wurde mir halt so eine Liste gegeben, auch von Therapien oder Therapeuten. So, habe ich halt 40 Leute angerufen.
Weiß jetzt schon die Antwort oder
Ja.
das
Und habe halt
Resultat.
keinen Platz bekommen, ne? Und war halt so, okay, also ich vor allen Dingen, du rufst die ja an und das ist so, dann haben die Sprechzeiten. Montag hat der eine von 9 bis 9:15 Uhr. Dann hat der nächste am Donnerstag von 10 bis 10:20 Uhr.
Du meinst jetzt die Telefonzeiten, ne, wo die dann
Genau,
auch am
so, wo du
Telefon
halt
reden können.
anrufen kannst, um mit denen zu sprechen oder einen Termin auszumachen, ne? Oder die zu fragen, ob sie halt einen Platz frei haben. Und ich finde das schon als Normalmensch, ne, mit einer normalen Funktion jetzt ultra herausfordernd, irgendwo anzurufen, so, und zu sagen, hey, hier, habt den Termin. In der Depression bist du gar nicht für sowas gewappnet. Also du kannst überhaupt nicht in dieses Tun kommen und du kannst auch nicht irgendwie 40 Leute am Tag anrufen, so. Und Da habe ich mal hier zwei gemacht, da habe ich mal da drei gemacht. Und dann ließ halt auch sofort diese Motivation wieder nach. Und ich dachte mir so, ja, scheißegal. Also, dann ist es halt so, ne? Also, man fühlt sich halt so unglaublich hilflos. Und ich muss ja sagen, ich habe ja noch getan. Es gibt ja auch Leute, die stehen ja morgens gar nicht mehr auf.
Ja.
Und dann frage ich mich, wie sollen die halt an überhaupt so einen Sitz kommen, ne?
Ja. Naja,
So.
ich glaube, dein Antrieb war vor allen Dingen noch dein Sohn, ne? Dass du sagen konntest,
Ja.
okay, das ist der größte Antrieb, dass ich einfach für ihn aufstehe.
Ja, absolut. Also das war auch so meine größte Angst, auch bei den Panikattacken, habe ich halt immer wieder zu meinem Mann damals gesagt, dass ich halt mega Angst habe, nicht mehr belastbar zu sein und dadurch halt nicht mehr eine gute Mutter zu sein, ne? Also da war ja bei mir auch so dieser Perfektionismus hinter, dass ich ja unbedingt eine gute Mutter sein möchte. Hab mir natürlich auch ultra viel Druck gemacht, ne? Das weißt du ja. Aber gleichzeitig habe ich dann halt immer diesen Gedanken gehabt, du bist nicht gut genug als Mutter. Und gerade mit diesen Panikattacken, gerade mit Depressionen, kannst du das halt nicht mehr leisten oder kannst du halt keine gute Mutter mehr sein. Und das war wie so ein Hamsterrad, ne? Also was sich halt selbst so angefeuert hat.
Und du bist dann also beim Arzt gewesen, der hat dir Adressen gegeben, hat dich durchgecheckt und hat dir irgendwann Antidepressiva gegeben oder wie ging es weiter?
Genau, also die Antidepressiva, die habe ich erst ganz spät bekommen, irgendwie, ich glaube, als gar nichts mehr ging. Da haben die gesagt, hier, wir können zur Not was geben und so. Und da habe ich dann Antidepressiva bekommen, die aber so ruhig gestellt haben, ne? Also die Panikattacken halt auch weggemacht haben, so dass ich aber, wenn ich die genommen habe, also ich war halt wie bekifft, wirklich den ganzen
Scheiße.
Tag. Also ich habe
Oh
halt auch
Gott.
irgendwie 3, 4 Schläfchen am Tag gebraucht. Und ich weiß noch, in der Anfangsphase, wo ich das genommen habe, saß ich halt wirklich so am Strand und habe halt überhaupt nichts gerafft, ne? Also wirklich, wenn irgendwer mich angesprochen hat, war das auch so. Also
Hat sich alles verlangsamt.
ja, und halt übelster Fressflash, also wirklich halt kontrolliertes Kiffen
Aber
sozusagen.
wirklich. Also nicht, dass wir jetzt große Erfahrungen hätten mit Kiffen,
Nein.
aber tatsächlich so ein ausgenockt sein vermutlich auch.
Voll. Ja,
Und
aber ich wusste halt so, ich nehme die Arms, ich brauche keine Angst haben, dass eine Panikattacke, ne? Genau, und dann bin ich in eine Übergangslösung gekommen, und zwar in die PIA. Das ist die Institutsambulanz da. Und da kriegt man dann eine Psychotherapeutin für einmal im Monat zumindest.
Und du hattest, nur mal ganz kurz dazwischenfrage, du hattest bis hierhin immer noch keine tatsächliche Therapie, sondern du warst noch ab und zu bei der Hypnose-Coach-Person,
Ja, jede Woche.
aber du hattest immer noch keine Therapeutin oder Therapeuten gefunden, weil einfach alle besetzt waren.
Genau. Genau. Und
Und
ich
war
war dann
da,
einfach, ja.
na, ich wollte nur fragen, als du in diese PIA kamst, war da schon klar, du gehst in eine Tagesklinik?
Nee,
Okay.
die haben mich dann beraten, haben dann auch gesagt, hier, es gibt zwei Tageskliniken, die wir empfehlen würden. Einmal die und einmal die. Die hier ist psychosomatisch. Genau, psychosomatisch hatte ich aber dann schon gar nichts mehr, ne, sondern also die Panikattacken haben dann halt aufgehört und ich hatte dann halt nur noch die Depression an sich. Nur noch.
Reicht ja auch.
Genau, und ja, da muss ich schon sagen, dort habe ich dann, also da hast du in der PIA Gruppenangebote. Einmal im Monat kriegst du halt eine Therapeutin und du hast halt die Tante, die dir Medikamente gibt hier.
Okay, Psychiaterin.
Psychiaterin, genau. Und die hat dann halt mir andere Medikamente dann gegeben, hat mich eingestellt auf Medikamente. Genau, und die Psychologin hat mir dann halt die Tagesklinik empfohlen und die war halt dort auch, genau, im selben Gebäude sogar. Und da habe ich mich dann halt drauf beworben sozusagen.
Und was waren so deine Gedanken über dich? Also du hast ja eingangs schon gesagt, naja, ich habe einfach immer alles mit mir selbst ausgemacht und ich kenne es ja, kannte das ja auch schon von mir, weil im Winter ging es mir immer eher ein bisschen blöd und so. Gab es da irgendwelche Ängste in dir in Bezug auf Tagesklinik oder überhaupt auf, ich bin jetzt bei einer Psychiaterin, ich bin jetzt in der Therapie, ich nehme jetzt Medikamente? Was waren so deine Gedanken dazu?
Ja, also die erste Woche war richtig, richtig hart, so oder beziehungsweise ich habe ja den Anruf bekommen, irgendwie Donnerstag und Montag sollte ich in die Klinik. Und ich war tatsächlich so, dass ich dachte, fuck, so, wie willst du das machen? Hab dann auch erstmal so gedacht, okay, deine ganzen Termine musst du irgendwie absagen und so. Und hab mir dann natürlich vorher Gedanken gemacht. Und auf dem Weg zur Tagesklinik dachte ich, wenn du da ankommst, boah, da werden ja alle heulen, da werden ja alle richtig, richtig mies drauf sein, alle depressiv, alle. Also, es wird ja überhaupt keinen Spaß bringen und die werden dich alle runterziehen.
Ja.
Und dann bist du auch einer von den Psychos. Also, du bist dann offiziell in der Klapse und du bist dann halt einfach einer von den Psychos. Und als ich dann da
Stempel.
war, war ich halt wirklich so, okay, du bist jetzt die, die halt, ne, also über dich werden dann auch alle reden.
Ja,
So,
ja.
du bist jetzt einfach, ja, nicht mehr normal, so, ne?
Ja.
Und dann kam ich da rein und das war so mein erster Tag und ich glaube, es gab gerade Frühstück oder Mittagessen oder so. Und die Leute haben ihre Tabletts gerade zu diesem Servierwagen gebracht und waren alle so, oh hey, guten Morgen. Und alle so total, total nett und total gelächelt. Und ich dachte so, hä?
Ich habe mich in der Tür geirrt.
Ja, so als wäre ich halt überhaupt nicht in der richtigen Klinik, so, ne? Und dann hatte ich auch so das erste Gespräch mit der Therapeutin und dann habe ich auch gesagt, nee, ich gehöre hier nicht her, weil mir geht es eigentlich viel zu gut. Und ich habe diesen Platz auch gar nicht verdient. Also den braucht halt jemand, dem es schlechter geht. Und mir geht es halt viel zu gut, um hier zu sein. Und da hat sie auch gesagt, nee, also wird es ihnen schlechter gehen, werden sie einfach stationär aufgenommen. Und wir beraten ja vorher, wer hier aufgenommen wird. Und würden wir sie nicht, also würden wir, wenn wir sie hier haben, gehören sie auch hier hin. So, ne? Und dachte ich schon so, okay.
Nee.
Ja. Und dann war aber die erste Woche war richtig, richtig hart. So. Also gerade mit meinem Brain, weil ich ja auch so krasse hohe Ansprüche an mich habe, dass wir waren irgendwie 20, wie nennt man das, Patienten?
Patienten.
Genau, PatientInnen. Und ich war immer so, okay, du musst dir jetzt am ersten Tag gleich von allen den Namen merken. Und das und das und das und das. Und ja, die musst du so ansprechen und das und das und das. Und ich habe mir versucht, alle Regeln gleich zu merken. Und ne, du kennst mich.
Ja.
Und voll so, ja, und hier. Und dann alle Gespräche nochmal abends durchgegangen. Ne? Und dann kriegst du so einen Fragezettel, der Fragebogen, keine Ahnung, 5 Seiten oder so. Und dann stehen da halt so krasse Fragen drauf. Und den sollst du in der ersten Woche ausfüllen. Und das war so, ich saß halt nur über diesen Fragezettel, beziehungsweise ich habe nachts halt auch davon geträumt, weil da waren so Fragen drauf wie, wie ist das Verhältnis zu Ihrem Vater? Wie würden Sie Ihren Vater beschreiben? Welche Eigenschaften sehen Sie in Ihrem Vater? Oder benennen Sie drei negative und drei positive Ereignisse jeweils im Kindheitsalter, im Jugendalter und im Erwachsenenalter. Und dann halt einfach so ultra viele Fragen. Beschreiben Sie Ihr Kind? Beschreiben Sie die Beziehung zu Ihrem Kind? Beschreiben Sie die und die Beziehung? So, haben Sie Geschwister? Wie ist es da? Und du hast halt alles von deinem ganzen Leben irgendwie nochmal so durch deinen Kopf Revue passieren lassen.
Ja.
Tatsächlich war ich nach dieser ersten Woche, also mir ging es schlechter als vorher, weil auf
Ja.
einmal so diese ganzen Themen hochkamen und ich dachte, fuck,
Oh
also
mein Gott.
du hast hier gerade quasi deine ganzen Probleme einmal nochmal hochgewirkt.
Ja. Naja, klar, es ist ja auch wie, du reißt jetzt gerade richtig krass ein Pflaster von der Wunde
Ja.
und die blutet jetzt einfach. Die ist
Ja.
jetzt erstmal offen und aber der beste Ort für sowas ist ja ein Ort, wo man eine Wunde versorgen kann.
Genau.
Und an dem Ort warst du.
Genau. Und ich muss sagen, ich wurde auch mega freundlich empfangen, richtig gut aufgenommen. Die Leute waren alle, wirklich alle, super nett. So. Und ich habe ja in meinem Leben mich noch nie so offen mit Leuten unterhalten, tatsächlich. Und es ist ja auch ganz oft so, dass man denkt, man fällt ins Bodenlose, wenn man jetzt erstmal das Thema halt öffnet, ne? Also wenn man jetzt sagt, ich gehe zur Psychologin, dass man dann denkt, okay, boah, ich mache das eine Problem auf und dann öffne
Dann wird's
ich
ganz
die
schlimm.
Büchse der Pandora.
Ja.
Weiß nicht, kennst du das vielleicht?
Ja, absolut. Also ich habe letztens mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, naja, ich traue mich gar nicht so richtig, weil, also es ging darum, dass ich irgendwie erzählt habe, was ich jetzt schon alles so an Therapie und Coaching hinter mich gebracht habe. Und dann meinte sie, boah, das ist voll mutig, ich habe voll Angst, wenn ich das machen würde, dann bekomme ich Panikattacken. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass sie sagen, ja, ich weiß zwar, da wären vielleicht zwei, drei, vier Sachen oder auch nur eine Sache, die ich mal bearbeiten sollte, aber ich habe Angst, es wird schlimmer. Und ich kann sagen, aus meiner Erfahrung als Coach, aber auch mit mir persönlich und mit Freunden, nicht zu bearbeiten, das wird es schlimmer machen. Es nicht zu
Ja.
bearbeiten, das zeigen ja auch deine Panikattacken, die du damals
Ja,
hattest.
dann kommen die Panikattacken.
Genau, dann kommen sie nämlich
Ja.
tatsächlich oder irgendwelche anderen Symptome.
Ja.
Und trotzdem kann ich es total verstehen, dass die Angst da ist. Die hattest du ja auch, vermutlich sehr.
Ja, total. Auch ja, die Angst, man fällt dann ins Bodenlose, ne? Also man lässt einmal los, man verliert einmal sozusagen die Kontrolle über sich und über
Ja.
das, was man alles unterdrückt hat, und auf einmal fällt man so ins Bodenlose und muss sich halt
Ja.
alle Probleme angucken und ist für immer quasi in
Genau.
diesem Problem gefangen, so.
Ja.
Und man überlebt diesen Schmerz auch nicht, ne? Also,
Ja.
und was ich aber auch in der Therapie gelernt habe, ist ja, dass der Körper dir immer nur so viel gibt, so viel an Problemen, so viel an Schmerz, so viel an Thema gerade, wie
Ja.
du verarbeiten kannst gerade, ne? Also,
Ja, absolut. Das ist auch was, was ich im Coaching immer wieder sage. Es kommt nur das aus deinem Unterbewusstsein hoch, was du auch wirklich gerade angucken kannst. Mehr kommt nicht.
ja.
Und auch sich bewusst zu machen, Dinge, die man aufarbeitet, ob es jetzt Traumata sind oder Verletzungen oder was auch immer, die sind ja schon passiert. Es ist nicht so, dass es das dann nochmal passiert. Ich weiß, dass man Angst davor haben kann, dass man das nochmal durchlebt. Und deswegen ist es eben auch wichtig und gut, dass man da Betreuung und Begleitung an der Seite hat. Aber überlebt hast du es schon.
Ja.
Und
Ja, und
sich das klar zu machen.
man muss sich das immer vorstellen wie so ein Rucksack voller Steine, den man halt trägt.
Ja.
Und es ist ja auch nicht so, dass man dann dieses Loch aufmacht und alle Steine dann einem auf den Fuß fallen, sondern man verliert halt einen Stein nach dem anderen
Ja.
und nimmt da quasi so diesen Stein raus,
Ja,
sozusagen. Und
absolut.
dadurch wird der Rucksack halt leichter, anstatt dass
Auch
einem
mehr.
alles auf die Füße fällt, genau.
Ja, genau. Ja, das finde ich auch total wichtig, das nochmal zu sagen, dass diese Angst ganz, ganz viele Menschen haben und das haben aber auch schon viele überstanden. Und im Nachhinein, ich kenne niemanden, der im Nachhinein sagt, hätte ich mal keine Therapie gemacht, hätte ich mal kein Coaching gemacht, wäre ich mal nicht in die Tagesklinik gegangen.
Ja.
Alle Menschen, die ich kenne, und es gibt einige in meinem Umfeld und auch in meinem beruflichen Umfeld, alle sagen, wie gut, dass ich das gemacht habe, hätte ich es vielleicht nicht schon früher machen sollen.
Ja.
Und ja, so wie du es auch gesagt hast, es gibt manchmal auch eine Erstverschlimmerung im Sinne von, oh Gott, das ist jetzt ganz schön schmerzhaft.
Ja.
Aber dann kann man sich immer wieder bewusst machen, überlebt habe ich die wirkliche, also die Situation, die dazu geführt hat, habe ich schon überlebt. Sonst wäre ich nicht mehr hier. Das
Genau.
ist ein
Und
wichtiger
es
Punkt,
ist
ja.
vor allen Dingen anstrengend, ne? Also auch körperlich. Es ist halt Arbeit. Und das muss man sich auch immer bewusst machen. Also, dass die auch in der Tagesklinik gesagt haben, das ist hier Arbeit. Also, sie sind halt den ganzen Tag damit beschäftigt, zu arbeiten. So
Genau,
psychisch, ne, zu arbeiten. Und da auch zu gucken, okay, es ist einfach so, dass der Körper danach auch erschöpft ist. So und
wie so ein
Pause.
Workout, was du, wie so ein
Voll.
körperliches Workout, aber
Ja.
da siehst du es halt, da ist es von außen, ja, guck mal, ich saß ja jetzt auch 300 Jahre auf diesem Fahrrad, da bin ich jetzt erschöpft.
Ja.
Und so ist es halt für die Seele. Es ist
Ja.
halt richtig, richtig anstrengend, aber es ist eben auch richtig gut.
Genau. Und du gehst da auch nicht nach irgendwie 12 Wochen raus und bist geheilt. Ne? Das ist nicht so. Ich
Aber
bin
du
ja
hast
auch
eine
gekommen und
Perspektive.
dachte, hey, 8 Wochen habe ich, 8 Wochen. Danach bin ich geheilt, danach geht es mir richtig gut. Ne? Also danach wird hier alles, ich habe nur 8 Wochen. So, wir müssen die Zeit nutzen, lass uns anfangen. Ich habe ja keine Zeit. So bin ich da reingegangen
Klar.
und nach 2 Wochen halt noch eine rangehangen und ich wusste, ich bin einfach noch nicht geheilt, was auch ja ein Irrglaube ist, aber mir ging es gut. Ich war stabil. Ich war wirklich in einem Zustand, wo ich wusste, okay, ich kann jetzt anfangen, mein Leben zu leben, mein Leben zu organisieren, alles neu aufzubauen, einen Neustart zu wagen, ne?
Du hast eine Perspektive. Du hast
Ja.
jetzt gesehen, in welche Richtung du gehen willst. Du hast Menschen an deiner Seite und du hast auch nicht mehr diese Hemmschwelle, ich muss das jetzt alles alleine hinkriegen, sondern du
Ja.
weißt jetzt, es gibt Menschen, die dich unterstützen.
Genau, du
Und
hast
das,
Ressourcen an die Hand bekommen.
genau, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt.
Genau. Man merkt halt, man ist nicht alleine, weil es so viele Leute gibt, die ich nie in meinem Leben getroffen hätte. Also wirklich von überall aus Hamburg her und wirklich alle Schichten, alle, ne, also die hätte ich nie im Leben getroffen. Und das war halt so, ja krass. Also, ne, von Lehrerin bis irgendwie, keine Ahnung, Verkäuferin. Und du denkst
Und
so,
nicht und es sind auch nicht alles Floppies, ne? So wie man es ja vorher denkt, so, oh Gott, dann gehöre ich ja auch zu denen, die in der Psychiatrie sind. Oh mein Gott,
Ja,
und
ja,
so
ja.
das, was du vorhin ja auch gesagt hast. Und dann hast du festgestellt, ach krass, sind auch alles normale Menschen.
Ja,
Okay,
und ich
ab.
habe versucht halt von allen herauszufinden, wie sind die da hingekommen, um das zu vermeiden, ne?
Genau.
So, und dann bist du halt auch so, okay, krass, also ihr müsst ja schon alle was richtig, richtig Krasses erlebt haben, so, um hier zu sein. Und das stimmte halt nicht immer, ne? Also, und das sind, waren halt auch so Dinge, also viele haben auch krasse Sachen erlebt, aber viele Dinge kann man gar nicht kontrollieren, ist mir dann irgendwann so bewusst geworden, ne?
Ja.
Wo es dann vielleicht eine Brustkrebsdiagnose war, die das halt ausgelöst hat, ne? Und wo du gar kein, ich sag mal, gar keine Kontrolle drüber hast.
Ja, naja, und auch dieses Feststellen, also ich vermute, vielleicht hast du es nicht festgestellt, aber vielleicht eben doch, zu sagen, ich kann ja gar nicht einschätzen, was ist für jemanden traumatisch oder nicht, was ist für jemanden belastend oder nicht. Also bloß weil ich das vielleicht super krass belastend finde oder auch gar nicht belastend finde, empfindet es ja jeder komplett anders. Das heißt, man kann es tatsächlich nicht von außen beurteilen. Es ist einfach so.
Ja, total. Und es kommt halt auch drauf an. Also wir hatten während der Gesamtzeit und dem Programm dort, ne, hatten wir zum Beispiel auch Psychoedukation. Das heißt, dir wird halt ganz viel über psychische Krankheiten beigebracht und wie diese ausgelöst werden, etc. Und da siehst du auch, du kannst zum Beispiel, wenn du eh schon so ein wirklich dünnes Nervenkostüm hast und dann passiert eine kleine Sache und die muss nicht mal groß sein, ne? Kann der Auslöser so. Und du kannst aber den gleichen Auslöser haben, wenn du aber vorher so Resilienz aufgebaut hast und wirklich, ne, dann kannst du halt sagen, ja, ist halt so, machen wir
Stuckig.
weiter.
Ja,
Ja,
ja.
passiert halt nichts.
Ja, und ich glaube, das ist ganz oft eine Gefahr. Und das würde ich auch, so wie ich dich kennengelernt habe und auch was ich aus dem Coaching so weiß, sagen, dieses immer wieder zum einen denken, ich kriege das schon alleine hin und das auch nicht ernst nehmen, dass das schon Themen sind, die wirklich heftig sind. Und selbst wenn die nicht als normal heftig also so eingestuft werden, aber wo man, also seine eigene Kindheit zu bewerten als, boah, die war schon auch traumatisch, ist halt super schwierig, weil man ja als Kind eine angeborene Loyalität den eigenen Eltern gegenüber hat, egal was so ist, ne? Oder
Ja.
was gewesen ist. Und dann eben zu sagen, naja, meine Kindheit war vielleicht doch nicht so geil. Weil man kann es natürlich vergleichen mit Menschen, die wirklich richtig dramatische Sachen erlebt haben. Und dann kann man sagen, naja, das habe ich ja alles gar nicht. Und ich hatte ja immer was zu essen. Und die haben sich doch um mich gekümmert und so. Und es muss ja auch gar nicht immer nur auf die Eltern zurückzuführen sein. Aber so dieses, wir wissen gar nicht genau, was brodelt da unter unserer Oberfläche. Und das hast du gerade ganz schön gesagt, wenn das Nervenkostüm eben eh schon dünn ist, weil es über Jahre hinweg ganz schön doll belastet und beansprucht wurde, dann muss nur ein kleiner Trigger kommen, der uns nicht mal als Trigger bewusst ist und schon geht's los.
Ja, und mit ADHS ist man eh schon so ein bisschen vorbelastet, ne?
Ja.
Auch wegen dem Perfektionismus, der da mitschwingt und diesem immer gefallen wollen und dieses, ne, also viele Eindrücke einfach so. Aber auch, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ach so,
Nein, ja.
da ist es wieder.
Ja.
Dass du halt, oder dass ich besser gesagt auch so ein People-Pleaser bin, weißt du, dass ich andere immer glücklich machen wollte, meine Bedürfnisse nach hinten gestellt habe, keine Grenzen gesetzt habe, nicht Nein gesagt habe. Diese ganzen Dinge, die man ja macht, wenn man Selbstliebe hat, wo man mal ja wieder sieht, dass dein Coaching ultra wichtig ist, diese ganzen Dinge, die man ja macht, wenn man Selbstliebe hat, die hatte ich halt nicht, ne? Und ich war halt immer für andere da und habe mich aufgeopfert und habe ja gesagt und habe halt einfach mehr geleistet, als ich konnte. So auch
Ja,
immer wieder über
genau.
meine Grenzen gegangen, ne? Über meine eigenen Grenzen so.
Ja.
Und das sind halt auch so Dinge, die gehören halt dazu und die muss man dann aber auch lernen.
Ja, das stimmt. Abgrenzung ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zu sagen, ich bleibe erstmal bei mir und gucke nach meinen Bedürfnissen. Und wenn ich die erfüllt habe, naja, natürlich bin ich dann gern für andere, da überhaupt keine Frage. Aber ich kann es halt nicht mehr. Irgendwann kann ich es nicht mehr, wenn ich bei mir selbst immer ins Minus gehe und gar nicht an die Grenze reinkomme, im Null zu sein oder sogar im Haben zu sein, was meine Energie betrifft, dann geht es halt irgendwann nicht mehr. Dann bricht man eben irgendwann zusammen oder bekommt Panikattacken oder Depressionen oder was auch immer. Das ist auch meine persönliche Erfahrung. Das ist das, was du jetzt gerade berichtet hast. Und ich kenne viele Leute, die irgendwann an den Punkt kommen, okay, jetzt geht es einfach nicht mehr. Und man
Ja.
fühlt sich dann aber erstmal so richtig schlecht, weil man so ein Gefühl hat von, hä, wieso versage ich denn jetzt so? Wieso kann ich ja die einfachsten Sachen nicht mehr? Und ich glaube, diesen Punkt, und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass wir diese Folge heute aufnehmen, diesen Punkt anzuerkennen und zu sagen, es geht mir gerade nicht gut, ich brauche Hilfe. Ich glaube, das ist der allerschwerste Punkt, den irgendwie zu erreichen. Und
Ja.
dahin zu kommen und zu sagen, es geht so nicht mehr weiter. Ich brauche
Ja.
jetzt Hilfe.
Ja,
Weil dann,
absolut.
ich glaube, da ist diese Angst, dass man sich schwach fühlt, dass man sich zeigt, dass man versagt hat. Die steckt so sehr in uns Menschen drin.
Ja.
Und dann im Nachhinein, ich meine, was würdest du deinem jüngeren Ich, also deinem Ich von vor einem Jahr, jetzt raten?
Mach's früher.
Ja.
Also geh früher hin.
Ja.
So.
Ja.
Ja, und das haben auch ganz viele gesagt in der Tagesklinik, ne? Also es gab ja da super viel Austausch und ich habe mich mit super vielen unterhalten, die dann gesagt haben, ich hätte es halt einfach schon mindestens 3 Monate früher machen können, ne?
Ja.
Aber der Punkt muss halt manchmal erst kommen, wo man
Ja,
sagt,
absolut.
so jetzt.
Ja, und das ist auch so ein Ding, man kann nicht von außen, also es hätten dir ja vor 2 Jahren schon Leute sagen können, ey Mensch, Claudi, vielleicht wäre es ja hilfreich, du würdest dich mal irgendwie behandeln lassen. Du warst halt noch nicht so weit. Und man kann natürlich als Freund oder Freundin immer mal wieder darauf hinweisen oder als Partner oder wie auch immer. Aber schlussendlich muss man eben auch akzeptieren, wenn Menschen erstmal sagen, nein. Und ich glaube, man kann immer wieder nur gucken, dass man da ist, wenn der Mensch einen braucht. Aber man kann eben auch nur da bis zu einer bestimmten Grenze gehen. Und du bist halt eine erwachsene, selbstbestimmte Frau und musst eben mit deiner eigenen Verantwortung daran gehen. Und das ist ja dann irgendwann zum Glück so gekommen, dass du gesagt hast, okay, jetzt geht's nicht mehr da. Und das will ich eben auch nochmal kurz highlighten. Dein Körper hat halt irgendwann gesagt, es geht nicht mehr. Stopp, 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 stopp. Es
Ja.
reicht. Und da ist ja der Punkt, wo die meisten dann irgendwann merken, okay, na gut, jetzt muss ich wohl was machen, wenn mein Körper schon nicht mal mehr funktioniert. Und da aber auch irgendwie die Verbindung herzustellen, dass dir ständig übel ist, du dich ständig übergeben musst, nicht weil du eine körperliche Krankheit hast, sondern weil dein ganzes Nervensystem einfach völlig überdreht ist und überhaupt nicht mehr kann.
Ja,
Ne?
und viele, also bei mir war es ja noch so, dass ich Panikattacken hatte,
Ja.
so was ja schon sehr offensichtlich ist, ne, so,
Ja,
also ein größerer
absolut.
Zaunfall hätte es nicht sein können.
Bomben.
Aber
Ja.
es gibt halt auch Leute, die sagen, ja, und ich war schon bei jedem Arzt mit meinen Rückenschmerzen und so, oder mit meinen Nackenschmerzen oder was weiß ich, ne, und die finden nichts, dann, ja, sollte man vielleicht auch mal
Ja.
im Oberstübchen nachschauen, ob da vielleicht was gelöst werden muss.
Ja, total schön gesagt. Wie ist denn so ein Ablauf in so einer Tagesklinik?
So am Tag oder generell so die Woche?
Nee, also genau, du kriegst ja wahrscheinlich von deiner Krankenkasse so und so 4 Wochen irgendwie verschrieben, beziehungsweise von deinem Arzt verschrieben und die Krankenkasse bewilligt es dann und dann sagst du so, ab jetzt bin ich 6 Wochen hier, keine Ahnung. Und wie ist dann so ein Standard-Tagesablauf?
Genau, also in der Regel ist man 8 Wochen da.
Ah, okay, ja.
Beziehungsweise 8 Wochen sind angesetzt. Ich habe aber, ich sag mal, zu 90%, 95% sind die Leute länger da.
Ja, das kenne ich auch
So
so aus meinem
12 Wochen.
Umkreis.
Genau. Bis 12 Wochen darf man. Ich war 13 Wochen da, weil ich in der 12. Woche halt nochmal einen krassen Rückfall hatte. Genau. Und Der Tagesplan ist tatsächlich so angepasst, je nachdem, was du brauchst. Bei mir war es halt viel so Entspannung und ich hatte viel Ergotherapie. Das heißt, ich habe da viel getöpfert, mit Ton gearbeitet, mich entspannt, Kreatives gemacht. Dann gab es Gruppengesprächstherapie, wo man sich dann über gemeinsame Probleme unterhalten hat. Also wo man gemeinsam erstmal ein Thema gefunden hat, worüber man spricht. Und das war zum Beispiel, wie kommuniziere ich nach außen, dass ich hier in der Tagesklinik bin, ne? Oder Zukunftsängste, wie soll es weitergehen, wenn ich halt hier raus bin? Oder wie kann ich besser Grenzen setzen? Oder wie kann ich mich gerade jetzt, wenn ich in der Krankheit bin, mich auch von anderen abgrenzen, dass ich deren Probleme nicht auch noch lösen möchte oder so, ne? Und das sind halt ganz viele so Themen, die wir halt besprochen haben. Genau, dann gibt es auch noch SKT. Das ist soziales Kompetenztraining. Da geht man zum Beispiel Situationen durch. Wenn man schlecht ist, zum Beispiel in Konfliktlösung, dann macht man so Rollenspiele über Konflikte, sodass man lernt, da besser drinne zu reagieren. Dann gab es auch noch Musiktherapie, Bewegungstherapie, Einzelgespräch natürlich einmal in der Woche, wo du halt wirklich, also da wurde richtig gebohrt, ne, in deinem Problem, so richtig rumgestochert. Und ich bin halt wirklich ein Mensch, der immer gesagt hat, es ist mir so peinlich, dass ich weinen muss und so. Und wirklich, sobald ich bei der drinne saß, war schon so zisch, Luken geöffnet.
Ich sage ja immer Wein, oh super, Lust, Lust, Wein,
Ja.
Lust.
Ja, und dann habe ich auch schon immer gesagt, okay, donnerstags ist mein Einzelgespräch, ne? Also ich brauche mich heute nicht schminken,
Wo sind die
weil
Taschentücher?
ja, so Taschentücher mitgebracht und so. Dann gab es auch zum Beispiel so Akupunkturangebot und du konntest halt auch viel selber machen, ne? Also so, dass du halt viele Pausen hast. Und am Anfang denkt man so, oh, was soll ich denn mit der ganzen Zeit machen? Wie verbringe ich die? Wie soll ich die überbrücken? Und tatsächlich so, nach 4 Wochen denkst du so, wie krass, 4 Wochen sind schon um, das ist jetzt die Hälfte. Und da kriegst du so leicht Panik, ne? Dass jetzt so, oh Gott, jetzt sind 4 Wochen um und ich bin immer noch nicht geheilt, oh mein Gott, und mir geht es noch nicht so gut, wie ich sein möchte und so. Weil dann fängt es auf einmal an, die Zeit unglaublich schnell zu rennen, ne? So, die erste Woche ist halt so dieses, wo du dich eingewöhnst, wo es richtig schwer ist. Die zweite Woche lebst du dich so langsam ein und die dritte und vierte werden dann schon normal. Und dann bei der vierten bist du halt so, oh Gott, Hälfte der Zeit ist rum. So, und es ist tatsächlich so, dass in der vierten Woche und am Ende geht es den meisten Leuten nochmal so richtig schlecht, ne? So, genau, und dann verlängern die halt nochmal. Und also in der Freizeit sind wir halt zum Beispiel viel spazieren gegangen. Also ich und Mitpatienten, wir haben Spiele gespielt, unglaublich viele Gesellschaftsspiele und unglaublich viel gelacht. Wir haben gehegelt, Bücher gelesen, Bücher ausgetauscht. Also wirklich unglaublich viel zusammen gemacht, ne, für dieses Gemeinschaftsgefühl auch. Und ja, ich habe auch bis heute noch Kontakt mit den ganzen Leuten. Ne? Und ich fand es halt krass. Zuerst hast du halt morgens immer die Morgenrunde und da hast du so ein Blitzlicht, beziehungsweise man nimmt so Bestandsanalyse, Bestandsaufnahme. Genau, und das ist halt jeden Morgen und du hast dieses, wie geht's dir heute? Wie bist du hierher gekommen? Was hast du gestern Nachmittag noch gemacht nach der Tagesklinik? Und was hast du heute so vor? Ne? So. Und das mache ich heute immer noch. Also, dass ich mir halt
Ja,
jeden
sehr gut.
Tag diese Morgenrunde mache, auch mit einer Mitpatientin. Wir schicken uns das dann gegenseitig,
Ach,
sodass
super.
man halt immer weiß, okay, wir sind halt so ein Buddy-System und wir halten uns am Ball, ne? Und das finde ich halt ultra wichtig, weil ich habe versucht, diese ganzen Dinge, die ich in der Tagesklinik gelernt habe und wo ich gemerkt habe, die tun mir gut. Also zum Beispiel gab es auch einen Meditationsraum oder einen Entspannungsraum, wo ich halt viel meditiert habe. Dann habe ich halt viel getöpfert und ich habe halt mir immer gedacht, okay, das tut mir gut, das tut mir gut, das tut mir gut. Und ich habe halt wirklich versucht, das in meinen Alltag zu integrieren und auch nach der Tagesklinik halt weiterzumachen. Viele machen das ja dann gar nicht mehr und gehen wieder in den Alltag über und gehen dann wieder arbeiten und so. Und ich habe tatsächlich darauf geachtet, dass ich die Dinge, die mir was gebracht haben, weitermache.
Sehr, sehr gut, ja. Das heißt also, du hast zum einen also wirklich einen Tagesablauf, der dich unterstützt und vor allen Dingen auch nicht dieses, wenn ich mal Pausen habe, daddel ich halt alleine irgendwo sitzend mit meinem Handy rum, sondern du hast da mit Menschen zu tun. Und Tagesleben bedeutet auch, du gehst da morgens hin und kannst am späten Nachmittag oder frühen Nachmittag, je nachdem, auch wieder gehen und bist immer noch in deiner Familie.
Genau, also
Ja.
ich hatte manche Tage bis um 12, manche Tage bis 15 Uhr oder so. Genau, aber es war halt immer so, ich habe danach meinen Sohn abgeholt, der wusste, also wir haben immer gesagt, ich gehe in die Klinik. So, ich glaube, so richtig hat er nicht gepeilt, was ich da mache, war aber auch okay, ne?
Ja.
Ich finde es auch schwierig, mit Kindern immer das ordentlich zu besprechen. Das haben wir natürlich gemacht, so, aber dieses Klinik habe ich jetzt auch nicht weiter.
Ja.
Ja, so erzählt wie, ja.
Ja, ich glaube, allein, dass du ihm gesagt hast, du bist in der Klinik, ist ja auch erstmal ausreichend. Also
Ja,
man,
genau.
ich glaube auch, man muss Kinder auch nicht krass überfordern, je nach Alter auch, und gucken, muss ich jetzt jedes Detail erzählen? Also hätte sie mir jetzt erzählt, ich gehe jeden Tag irgendwie, weiß nicht, zu einer Aufführung oder zum Bäcker, dann wäre es ja Quatsch gewesen. Aber so
Ja.
reicht es ja vielleicht auch einfach erstmal. Wenn
Ja,
er später mehr
genau.
wissen will, dann kannst du sie mir erzählen.
Genau, er hat das dann auch für sich einfach angenommen und hat halt auch so Fragen gestellt und die habe ich dann halt auch beantwortet, ne? Und er hat dann auch gesagt, ah, oh, hier eine Tafel Schokolade, willst du die mitnehmen für deine Klinik und sowas?
Ach Gott, wie süß.
Ja, also total, total niedlich, ne? So.
Ja.
Und es war halt dann einfach normal. So.
Und ist es so, dass es tatsächlich wie eine Klinik aussieht? Also hast du das Gefühl, okay, hier bin ich halt an einem Ort, wo alle mit einem weißen Kittel rumrennen und weiße Türen und weiße lange Flure und alles ist irgendwie so total clean?
Nee, gar nicht. Also es gab halt so einen Gemeinschaftsraum tatsächlich, wo wir halt Frühstück und Mittag gemeinsam gegessen haben. Und freitags gab es auch immer so ein Abschlusscafé, wo man dann halt nochmal die Woche Revue passieren lassen hat und wo auch Leute kamen, die halt vorher Patienten waren und sowas und wo man sich so ausgetauscht hat, wo auch die ganzen TherapeutInnen dran teilgenommen haben und sich einfach normal miteinander unterhalten haben, ne? Nicht so, wie
Okay,
geht's Ihnen
ja.
heute? Sondern einfach
Frau
so,
Habe.
ach, Sie haben Hund? So, so eine Gespräche, ne?
Ja.
Genau, und jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo ich war.
Na, es ging ums Au also wie es äußerlich ist, also ob man da so das Gefühl hat, okay, Klinik.
Ja, nee, irgendwie nicht. Also das ist schon. Ist schon so, dass man auch eine eigene Küche hat. Und am Anfang ist es ein bisschen schwer, tatsächlich da reinzukommen. Es war aber jetzt nicht wie in einem Krankenhaus oder so, sondern
Ja.
eher schon wie so ein betreutes Wohnen.
Ja,
Ne?
also
Ja.
schon, es gab auch Farben.
Ja, also eher so Seniorenheim.
Okay, ja. Oder sowieso Kurheim oder so vielleicht.
Ja, genau.
Ja.
Also wo es dann halt auch eine Werkstatt gibt, ne, für die Ergotherapie, wo es einen Entspannungsraum gibt, der nett eingerichtet ist, so. Also die versuchen halt schon wirklich, die haben das dann auch weihnachtlich geschmückt. Also ich war ja über Weihnachten da und über meinen Geburtstag und so. Und die haben das halt auch wirklich liebevoll gemacht und sich immer Mühe gegeben, geschmückt und
Oh, wie schön.
nach Brandschutzrichtlinien natürlich geschmückt, ne?
Natürlich. Selbstverständlich.
Ja, aber
Ja.
du weißt, ne, also es
Ja.
ist schon, die haben, also die haben sich wirklich Mühe gegeben und auch das Personal halt ultra herzlich gewesen, immer ein
Oh, wie
offenes
schön.
Ohr, ne? Also wirklich, wirklich cool.
Schön.
Ja.
Und wenn jetzt also hier Personen zuhören, die sagen, ja, ich habe schon auch bestimmte Themen oder ich merke, mir geht's nicht gut, aber ich habe irgendwie Angst davor, mich dem zu stellen. Was ist dein Tipp?
Am besten erstmal mit jemandem drüber reden. Also ich glaube auch, sei es ein Freund, sei es ein Arzt, sich irgendwem anvertrauen, ist schon immer so dieser erste Schritt, der auch so ein bisschen die Hemmung nimmt, wo man auch so ein bisschen vielleicht mal den Spiegel von außen vorgehalten bekommt und eine zweite Meinung sich einholen kann. Weil zum Beispiel vor meinem Burnout war das ja so, dass ich also ich habe ja gearbeitet viel und sowas. Und mein Mann hat dann irgendwann gesagt, so, Claudia, du bildest halt nur noch halbe Sätze und ich habe halt die ganze Zeit gemerkt, dass dir alle Wörter fehlen und dass dein Gehirn einfach voll überlastet ist, so, ne? Und das hat er aber so nie zu mir gesagt, sondern einfach so, er dachte halt, ich wäre gestresst. Und hätte ich mich aber vorher schon so ein bisschen mit ihm unterhalten, wäre das vielleicht ein bisschen anders gekommen. Genau, weil man ja auch einfach eine andere Meinung von außen hat. So eine andere Wirkung vielleicht auch, ne?
Naja, und weil es in dir drin ja auch diese Blindspot gibt, Blindspots gibt, wo du halt einfach wirklich, was du einfach nicht siehst, weil du bist ja so in deinem Hamsterrad, gerade im Alltag, und denkst, naja, gut, jetzt geht es mir halt gerade mal ein bisschen schlechter, ist eine Phase. Aber das so ernst zu nehmen und also deswegen habe ich vorhin auch gesagt, anerkennen, anzuerkennen, dass es dir gerade nicht gut geht und dass es auch keine Phase ist, die jetzt mal so andauert, sondern dass es schon länger ist und dann sich auch zu trauen. Ich meine, die Angst ist ja oft, dass man irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, was ist eigentlich die Angst dahinter, sich nicht zu öffnen, wenn man sich bloßstellt, wenn man denkt, man ist der einzige Mensch damit.
Ja, und also es hat natürlich auch so Vor- und Nachteile, ne, wenn man es anderen erzählt. Also ich habe zum Beispiel auch ganz oft gemerkt, so in der Schule habe ich zum Beispiel dem einen Elternpaar erzählt, wo wir auch öfter mal so das Kind übernehmen. Und da habe ich halt so gemerkt, dass die, sie fragen jetzt öfter mal nach, wie es mir geht, aber es ist auch so, ich habe das Gefühl, dass sie mich nicht mehr so oft mit ihrem Kind belasten wollen. Was für mich ja gar keine Belastung ist, weil ich mache das ja gerne. Ich bin gern mit Kindern zusammen. Ich gebe ja auch den Werkunterricht in der Schule so. Ich mache das ja gerne so. Und die wollen mich dann entlasten und wollen mich so ein bisschen aus dieser Verantwortung rausnehmen, ohne dass ich aber was gesagt habe. Ne? So ein bisschen Bevormundung. Und das finde ich dann immer nicht so. Also da fühle ich mich halt dann immer in der Schwäche so. Und genau davor habe ich halt Angst, oder hatte ich Angst, dass Leute mich als schwach sehen und dass Leute denken, ich hätte auch versagt oder dass ich halt nicht mehr belastbar bin oder dass man nicht mehr auf mich zählen kann oder so eine Sache, ne? Also das habe ich halt, also und das sind Sachen, die wir halt unser Leben lang so auch gesehen haben, beziehungsweise ich habe letztes Mal irgendeine Fernsehsendung gesehen, wo irgendwie einer der psychisch krank war, da wurde dem gesagt, ja, und sie brauchen hier überhaupt nicht mehr auftauchen, bla bla bla. Dann habe ich auch gesagt, also sorry, aber sowas kann man doch heutzutage nicht mal mehr in Fernsehserien bringen, weil das ist der Grund, warum Piloten zum Beispiel nicht sagen, hier,
Ich
ich
bin
habe eine
überlastet.
Depression, so, ne? Anstatt die dann halt auszuheilen.
Ja, genau.
So.
Weil danach ist man ja wirklich wieder viel, viel belastbarer. Und was
Total.
du gerade meintest mit dem Bevormundet werden, also eben, es ist, ich meine, man kann ja hingehen und fragen, hey, du hast ja erzählt, dir ging es zu der Zeit nicht so gut. Wie ist es denn jetzt? Fühlst du dich jetzt wieder belastbarer? Und dann aber auch einfach darauf zu vertrauen, dass die Person es schon sagen wird.
Ja, genau.
Also wenn du sagst, jetzt ist es mir gerade zu viel, naja, dann ist es so. Wenn du sagst nein, dann muss man dich ja auch in deiner Verantwortung lassen.
Ja.
Aber ich glaube, da haben wir Menschen und ich glaube, ja, ich glaube, wir alle Menschen, also ich kann mich da auch nicht ausnehmen, so dieses, wir haben irgendwie Angst, was falsch zu machen, statt einfach zu reden und zu sagen, ey, geht's dir jetzt gerade
Ja.
gut und ich habe den und den Eindruck von dir und oder willst du wissen, was ich denke? Oder weiß nicht,
Ja.
irgendwie einfach fragen. Also auch dieses sich trauen, Fragen zu stellen bei
Ja.
Menschen, die halt gerade in einer depressiven Phase sind oder Panikattacken oder was auch immer.
Ja, und ich sehe das auch gar nicht als schlecht von denen an, ne? Ich weiß, sie
Nee,
wissen es
klar.
halt nicht besser und man ist halt,
Unsicherheit.
genau, diese Unsicherheit, wie soll man jetzt damit umgehen und sowas. Ich muss aber sagen, dass gleichzeitig dadurch, dass ich halt dann auch mehreren Leuten erzählt habe, ich war in der Tagesklinik, weil am Anfang habe ich es gar keinem so erzählt, dann immer mehr und jetzt bin ich so, ja, okay, ich war in der Tagesklinik, ne?
Jetzt erzählst du es sogar übrigens im Podcast.
Jetzt im Podcast, ne?
Millionen werden es hören.
Genau, und ich bin jetzt einfach so, dass ich witzigerweise, dadurch, dass man in der Tagesklinik war, kann man sich viel mehr erlauben. Jetzt kann ich zum Beispiel einfach mal sagen, nee, mir geht's heute nicht gut, ich habe keinen Bock. Und die Leute sagen, okay, wenn ich das sonst gemacht hätte, ne, wäre so ein wirklich Grundsatzdiskussion daraus geworden. So, ja, aber wieso nicht? Ach nee, kannst du nicht doch kommen, oh bitte und sowas. Und jetzt sage ich, nee, sorry, mir geht's heute nicht gut und keine Ahnung. Und die Leute sind so, ja, okay. Und ich wurde halt ultra gut durchgecheckt da, ne? Also ich, seitdem esse ich halt glutenfrei so und habe halt eine ADHS-Diagnose bekommen und Medikamente. Wie gesagt, ich habe das vorhin erzählt, ich fühle mich das erste Mal in meinem Leben wie eine Erwachsene. Ich habe Lappen sortiert. Lappen.
Und du hast eine Struktur, eine Tagesstruktur.
Ich hab eine Tagesstruktur. Ich habe meinen Monat durchgeplant. Ich, weißt du, ich
Ja.
fühle mich wirklich, also selbst die Wohnung ist sauber. Es ist, meine Zähne sind geputzt. Also das sind so Sachen, ich fühle
Ja.
mich wie eine Superheldin.
Ja,
Wirklich.
glaube ich dir sofort. Ja, und ich glaube, dieses, dass du jetzt auch ganz klar mal sagen kannst, nee, passt gerade einfach nicht.
Ja.
Das ist zum einen, weil du halt in der Tages-, also weil du sozusagen für dich diesen Schutz hast, naja, ich war ja in der Tagesklinik, aber ich würde behaupten, weil du es einfach auch viel selbstbewusster sagen kannst. Also selbst wie das, wenn dieses Tagesklinik-Ding gar nicht im Raum stünde, weil die Leute das nicht wissen, sagst du es aber, unterstelle ich jetzt mal, mit einer viel klareren Haltung. Und deswegen, also wenn jemand zu mir ganz klar sagt, nein, geht gerade nicht, auf eine freundliche Art und Weise, dann hinterfrage ich viel weniger, als wenn so, oh nee, kann jetzt leider nicht, ich würde ja voll gerne, oh Mensch, ja vielleicht.
Ja.
Also es ist ja ein ganz anderes, es wirkt ja ganz anders auf mich, wenn jemand sagt, nee, ich verstehe, dass du es brauchst, aber ich kann jetzt einfach gerade nicht, ne, als wenn ich
Genau.
es auf eine andere Art und Weise sage.
Und trotzdem ist dieses ganze People-Pleasing und Nein sagen und Grenzen setzen und auf meine eigenen Bedürfnisse hören, ne, ist immer noch so ein riesengroßes Thema für mich und ist auch so ein Prozess natürlich, ne?
Genau,
Also auch
ja.
darf ich Konflikte wirklich angehen. Also zu meinem Geburtstag. Ne, zum Beispiel haben wir irgendwie 1,5 Stunden aufs Essen gewartet und ich habe das dann halt komplett bei der Rechnung auch nochmal angesprochen, dass das Essen lecker war, aber dass der Service halt unter aller Sau war, ne? Und alle
Wow.
am Tisch, also meine ganzen Verwandten, meine Freunde, haben mich mega gefeiert dafür, dass ich diesen Konflikt halt angegangen bin, weil normalerweise hätte ich gesagt so, ja, voll gut, vielen Dank und hier hast du nochmal 100 € Trinkgeld, weißt du, so. Und so bin ich halt auch beim Friseur gewesen, so, ja, Frisur ist scheiße, ich habe eine Glatze, aber danke. Wo hast du noch mal Trinkgeld? Weißt du, so. Und
Ja.
war so vollkommen so, ah ja, toll, danke.
Ja.
Wo kriege ich eine Tüte her?
Ja. Ich glaube, da können gerade viele Leute andocken. Also jetzt gerade,
Ja,
was
und
das
das ist halt
Friseurthema
einfach
betrifft.
ein Prozess, ne, dann auch zu sagen, ey, das ist jetzt einfach nicht so gut gelaufen.
Ja. Und das heißt ja nicht, dass man deswegen sofort zu einem Arschloch mutieren muss und Leute anmotzt, sondern einfach nur sagen kann, du, das war für mich jetzt nicht so gut. Entweder lass uns mal drüber reden oder das und das brauche ich oder das
Absolut.
und das will ich oder was auch immer. Und
Ja.
ja, ich meine, auch da, das ist auch noch ein guter Punkt jetzt zum Schluss. Es wird ja auch eine Form von Nachbetreuung geben. Du gehst ja nicht aus einer Tagesklinik raus und sagst, hup, ich bin geheilt, ich habe nie wieder Probleme, tschüss. Sondern vermutlich, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass da noch Menschen sind, Therapeut oder Therapeutin, mit denen du dich weiter siehst, oder?
Genau, also ich habe halt immer noch meine Medikamentendealerin und
Ja.
aber ja, tatsächlich auch eine Therapeutin in der Zwischenzeit gefunden, ne? Bei der war ich halt auf der Warteliste und das hat dann während der Tagesklinik Gott sei Dank geklappt. Und das ist aber auch ein Ziel der Tagesklinik und die begleiten dich auch. Die haben Sozialpädagogen dabei, die dich zum Beispiel bei sowas und bei Behördengängen, bei einer Kur danach etc., bei einer bei einer Reha unterstützen.
Rehabilitation. Ja.
Genau, und die wirklich den Weg da mit dir gehen und das finde ich ziemlich cool. Und natürlich gibt es jetzt immer noch Rückschläge, ne? Also
Ja, klar.
so, und es gibt Scheißtage. Ich frage
Ja.
mich, ob das normal ist oder ob das halt so, ne? Also ich glaube, vielleicht hat jeder mal Scheißtage. Ich weiß nicht, deine HörerInnen können das ja gerne mal unten drunter schreiben, ob die auch mal Scheißtage haben.
Ja, gerne, schreibt es mal in die Kommentare, finde ich gut. Ja.
Ja, und ansonsten gibt immer Rückschläge, aber ich weiß halt, okay, Schritt für Schritt und ich muss Geduld haben, ne?
Ja. Naja, also im Coaching sage ich immer, das Leben ist wie so ein EKG, wie so eine EKG-Kurve. Es geht hoch, es geht runter, es geht hoch, es geht runter. Und also auch Menschen, die nie irgendwelche Diagnosen hatten, die psychischer Natur sind, haben gute und schlechte Tage und ich glaube, das ist ein Stück weit normal und wichtig, weil nichts bleibt für immer. Also kein Gefühl hält für immer an, weder ein Glücksgefühl noch ein todtrauriges Gefühl. Irgendwie entwickelt sich alles weiter. Und klar, bei einer Depression hält ein todtrauriges Gefühl einfach gefühlt ewig an. Und da will ich mich jetzt auch gar nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen bei krankhaft, also bei Diagnosen. Aber grundsätzlich finde ich es überhaupt nicht verwunderlich, dass du sagst, naja, ich habe auch mal schlechte Tage und ich habe aber auch mal besonders gute Tage, weil das gehört, glaube ich, einfach zum Leben dazu.
Ja.
Und ich finde es total hilfreich, was du alles gerade erzählt hast. Also ich kann mir vorstellen, dass da bestimmt einige Personen wirklich auch Mut schöpfen, hoffentlich, und sich trauen, da dann auch mal vielleicht genauer hinzugucken, weil ja, dieses mit sich selbst alles ausmachen zu wollen, so funktionieren wir Menschen ja tatsächlich oft, ist nicht immer das Beste, nicht immer der beste Weg. Und klar, will man stark sein und will für andere da sein, aber kann man halt auch nur, wenn man in seiner Kraft ist, ne?
Ja, und je offener ich das auch kommuniziere, umso offener kamen die Leute halt zu mir und haben wirklich offen auch geantwortet, ne? Und das ist halt das, was wirklich schön ist zu sehen, wenn man sich den Leuten erstmal öffnet, dass auch was zurückkommt.
Total, ja.
Und was ich auch noch sagen wollte, genau, dass wir ja ganz oft auch im Außen dann versuchen, die Probleme zu lösen und zu
Ja.
sagen, hier, ne, ich bin nicht gut genug, ich brauche jetzt eine neue Frisur, ich brauch jetzt neue Klamotten, ich brauche ein neues Handy oder was auch immer viel gut gerade ist.
Ich mache noch den und den Kurs und dann mache ich noch den und den Kurs und hier mache ich noch das
Genau.
und das. Ja,
Und
total.
das habe ich ja auch gemacht, ne? So. Es sind aber nicht die Sachen, die die Probleme lösen. So. Da muss man halt wirklich ins Innere schauen. Und das ist das Wichtige, dass man da halt auch wirklich hinschaut. So,
Ja.
weil dieses gute Gefühl geht halt auch weg. So, ne, dieses, war jetzt beim Friseur, das Gefühl ist einfach vergänglich.
Ja,
Aber
ja.
dieses, ich kann es mir aus dem Innern holen,
Ja.
und ich bin glücklich, weil ich glücklich bin und nicht, weil ich neue Klamotten habe, das ist halt etwas, was ja viel wichtiger ist. Und das ist ja auch eine Trainingssache.
Oh, das ist so gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil genau darum geht's. Also dieses in der Lage zu sein, seine eigenen Gefühle, also sich erstmal auch ein bisschen davon zu distanzieren von den Gefühlen und zu sagen, ich bin gar nicht meine Gefühle, sondern ich habe ein Stück weit es auch in der Hand, wie ich mich fühlen will und wie ich meinen Tag gestalten will und wie ich mein Leben gestalten will. Und auch die Sicherheit in dir zu haben, okay, ja, jetzt geht es mir gerade heute nicht gut, aber ich weiß, was ich tun kann, damit es mir wieder besser geht, weil ich auf meine Bedürfnisse, weil ich die kenne, weil ich auf die höre, weil ich mich auch abgrenze, weil ich mir Hilfe suche und so weiter. Und das ist so viel essentieller und wichtiger als eben dieses Äußere. Da hast du total recht. Das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast jetzt.
Ja, ich finde es richtig krass. Also dieses auf die eigenen Bedürfnisse hören, ne, das macht so einen Unterschied. Also das ist so ein Game Changer, weißt du, so. Und auch erstmal wieder herauszufinden, was will ich eigentlich? Was macht mir eigentlich Spaß? So nicht mehr dieses Ganze, ich muss funktionieren, ich muss arbeiten, ich muss leisten, sondern so, okay, ich fahre jetzt auf den Ponyhof, ich fahre jetzt einen Pony streicheln, weil habe ich einfach Bock drauf, weißt du,
Ja,
so.
absolut. Genau. Also auch Bedürfnisse kennen. Also,
Ja.
als ich irgendwie in diese ganze Welt eingetaucht bin, so Bedürfnisse, ja gut, ich habe das Bedürfnis, auf Toilette zu gehen, ich habe das
Ja.
Bedürfnis zu essen, so, aber dass man halt wirklich
Hunger
Bedürfnisse
per Weg
hat,
halt, ne?
ja, genau. Aber dass es darüber hinaus eben noch andere Bedürfnisse gibt, nämlich sich irgendwie, dass man Spaß haben will, dass man irgendwie Ruhe braucht oder dass man eben genauer nicht Ruhe braucht, sondern irgendwie Action braucht oder so. Also das irgendwie auch zu erkennen. Also ein Beispiel noch kurz aus meinem Leben. Ich habe ganz lange gedacht, ich bin so der Familienkleister. Ich bin irgendwie die Harmoniegeberin in unserer Familie und muss alle zusammenhalten. Ich habe ja unheimlich viele Geschwister und viele Eltern wegen Patchwork-Familie. Und so dieses Gefühl von, okay, ich bin sehr gut darin, andere zusammenzuhalten, naja, dann ist es mein Job. Aber zu verstehen, ich mache das nur dann, wenn ich das auch gerade wirklich kann und will, weil ich jetzt gerade Kapazitäten habe oder eben auch nicht, das macht so einen Unterschied. Also bewusst zu entscheiden, will man jetzt für andere da sein oder will man
Ja.
es eben nicht? Kann man es vielleicht auch gerade nicht und das auch zu akzeptieren. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Ne?
Ja, und das ist auch genau das, was meine Psychologin gesagt hat. So dieses, es ist ein Unterschied, ob du dich vor einen Fernseher hängst, um dich die ganze Zeit wirklich zu betäuben, oder ob du sagst, ey, ich habe jetzt Bock auf Fernsehen, und das wirklich
Ja.
bewusst entscheidest, so, ich habe gerade Bock, einfach mal Fernsehen zu gucken.
Ja,
So, ne? Und es ist
absolut.
halt ein Unterschied, ob man fremdgesteuert ist durch diese Gefühle, die man hat, ne? Und
Ja.
dieses, ich muss ja und ich muss ja und ich muss ja, oder ob man sich bewusst dafür entscheidet und sagt, hey, ich möchte aufräumen, ich möchte, dass es aufgeräumt ist, und nicht, weil ich Dinge verdrängen
Weil
möchte. So.
meine Schwiegermutter kommt und mir sonst sagt, wie sieht's denn hier aus? Ja.
Ja,
Ja, es ist ein
genau.
Unterschied, das stimmt. Und das ist total wichtig, sich das bewusst zu machen.
Ja.
Was war das für ein schönes Gespräch, Claudia? Gibt es zum Schluss noch irgendwas, was du noch mit uns teilen möchtest? Ich meine, du hast schon ganz viele wirklich, wirklich, wirklich wichtige Sachen gesagt.
Nee, einfach, dass die Leute wirklich offen miteinander kommunizieren sollen. Und man muss es ja auch nicht in die Welt hinausschreien, aber
Genau.
vielleicht erstmal dem einen erzählen oder, ne, so sich irgendeiner Person erstmal anvertrauen,
Ja.
ist, glaube ich, ja, essentiell, und zu gucken, dass da auch viele wirklich gut miteinander umgehen. Und wenn sie es nicht machen und man eigentlich Angst hat, es denen zu erzählen, dann ist es auch ein natürlicher Filter für Freunde und Bekannte,
Ja,
und
das stimmt.
filtert halt auch die Leute raus, die ja, mit dir auch nicht
Vielleicht nicht.
wertschätzend umgehen würden. So.
Ja, total. Und auch wenn du als Hörer oder Hörerin jetzt merkst, okay, ich habe da jemanden in meinem Umfeld, wo ich das Gefühl habe, der Person geht es eigentlich schon eine ganze Weile nicht gut, trau dich ruhig auch, das anzusprechen. Man muss ja nicht gleich sagen, sag mal, hast du vielleicht eine Depression, sondern hey, ich habe den Eindruck, dir geht es gerade nicht gut. Brauchst du vielleicht Hilfe? Und da noch ein ganz kurzer Ausschnitt aus einem Coaching, was ich mal gegeben habe. Da hat eine Frau erzählt, dass eine Freundin hat sie angerufen und hat gesagt, Mensch, ich hatte letztens das Gefühl, es geht dir nicht gut. Und das hat sie ultra krass getriggert. Und sie war erstmal so, hä, nein, wieso? Und im Coaching hat sich dann gezeigt, das hat sie deswegen getriggert, weil sie wollte nicht, dass Leute sehen, dass es ihr nicht gut geht, weil sie selbst nicht mal sehen wollte, dass es ihr nicht gut geht.
Ja.
Im Nachhinein hat es total dazu geführt, es hat dann wie so ein, es war wie so ein Domino-Effekt, dass sie dann gemerkt hat, ach krass, ich will eigentlich nicht sehen, dass es mir nicht gut geht. Und wenn mich aber von außen andere darauf ansprechen, dann sehen die das ja schon. Und das bedeutet, also in dem Moment, wo ich das anerkenne, muss ich ja selbst hingucken.
Ja.
Insofern kann es auch mal passieren, dass jemand erstmal schroff darauf reagiert und es aber in mittelfristig gesehen trotzdem gut war. Also da muss man natürlich auch so ein bisschen Feingefühl haben, aber man darf sich auch trauen, auf eine vorsichtige Art und Weise nachzufragen, wenn man das Gefühl hat, da geht es jemandem nicht gut.
Ja, was nicht so gut ist, als kleiner Tipp, den Leuten zu sagen, sie hätten eine Depression und müssten in die Klapse oder sowas.
Das ist ein guter Tipp, du.
Und was auch ein richtig guter Tipp ist, also meine Eltern haben mir auch einen Tipp gegeben. Meine Eltern haben
Ultimativer
keine
Elterntipp.
Berührungspunkte mit Depressionen, die können sich das nicht vorstellen. Und wie gesagt, es ist immer dieses, es ist eine Hilflosigkeit, die aber nett gemeint ist. Nur denk doch mal an was Schönes. Ne? Es sind immer so Sprüche,
Ja.
die helfen nicht.
Ja, die helfen eher nicht. Jetzt denkst du mal
Nee.
an was Schönes, jetzt denkst du mal an den letzten Urlaub und dann geht es dir auch wieder gut.
Think positiv.
Jetzt hör mal auf, immer nur so doofe Sachen zu denken.
Lenk dich doch mal mit was Schönem.
Genau. Hier hast du noch irgendwie 50 €, gehst dir eine schöne Hose kaufen und dann ist wieder alles schick. Ja, aber du hast recht, es ist halt die Hilflosigkeit. Es ist eigentlich ein Zeichen von, ich sehe, dir geht's nicht gut, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ist das sozusagen, das hilft ja bei mir auch. Also würde es doch bei dir auch helfen.
Ja, also die Leute wollen helfen, aber können es halt oft nicht, ne?
Ja.
Und das ist okay, wenn man helfen möchte, aber vielleicht hilft einfach mal zuhören und fragen, hey, wie geht's dir denn eigentlich heute? Und nicht, denk doch mal, aber positiv.
Ja, oder vielleicht hilft es zusammen, eine Telefonliste abzutelefonieren, weil man es allein vielleicht gerade nicht schafft
Genau.
oder so.
Good vibes only.
Yeah.
Sehr
Danke, Claudia, dass du so offen und
gern.
ehrlich und berührend davon erzählt hast. Ich bin sicher, dass es Menschen geben wird, denen das hilft und die sich dadurch ermutigt fühlen. Und für alle hörenden Menschen, gerne teilt diese Podcast-Folge mit Menschen, denen das gut tun würde und hinterlasst uns total gerne Kommentare auf YouTube, auf Instagram oder auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Ich glaube, da kann man Bewertungen hinterlassen, auch Sterne. Ich sag mal, bis
Ja.
bald, bis zur nächsten Folge. Danke, Claudia, dass du da warst. Tschüss.
Sehr gern. Bis dann.
Thank you.